Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören Gottes Wort aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch Erben, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ja, liebe Gemeinde, eine Woche nach Pfingsten feiern wir heute Trinitatis, das Fest der Dreieinigkeit Gottes. Dieses Wort Trinität finden wir in der ganzen Bibel kein einziges Mal, aber sehr wohl finden wir den Inhalt dessen, und zwar sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Wenn man die Heilige Schrift studiert, insbesondere auch die Worte von Jesus, dann wird deutlich, dass das Bekenntnis von der Dreieinigkeit Gottes überhaupt erst das Wesen unseres christlichen Glaubens ausmacht. Die Gottessohnschaft Jesu Christi und das Wirken des Heiligen Geistes werden vielfältig bezeugt. Und in Übereinstimmung mit dem Alten Testament bezeugt das Neue Testament zugleich, dass es nur einen einzigen Gott gibt. So wurde auch in der ganzen Christenheit niemals darüber diskutiert, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist drei Götter sein könnten. Nein, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind für sich wie auch zusammen der eine Gott. Und der eine Gott hat sich als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist offenbart. Der indische Philosoph und Theologe Vishal Mangalwadi schreibt daher richtigerweise: Die Dreieinigkeit ist kein Produkt menschlicher Logik, sondern göttlicher Offenbarung. Und ich ergänze: Mit menschlicher Logik wirst du die Dreieinigkeit Gottes, sein Wesen, niemals umfassend beschreiben können. Du wirst es mit deinem Verstand nicht umfassen können. Unser himmlischer Vater lehrt uns nämlich durch den Heiligen Geist, dass in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wer also, liebe Gemeinde, diese Weisheit vom Heiligen Geist nicht offenbart bekommt, der kann auch das Wesen des Gottes, des dreieinigen Gottes, nicht erkennen. Und weil das so ist, erfährt dieses Bekenntnis zur Dreieinigkeit Gottes auch so viel Widerspruch. Die Juden behaupten, Jesus sei nicht Gottes Sohn und sie warten weiter auf den kommenden Messias. Die Muslime beschuldigen uns Christen der Vielgötterei. Das ist in ihren Augen ein todeswürdiges Verbrechen. Und liberale Theologen wie auch die Zeugen Jehovas sehen in Jesus nur einen Menschen und nicht die Person Gottes, von dem wir eben bekannt haben, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und die Atheisten, die halten diese Dreieinigkeit Gottes so und so für einen Schmarrn. Und ein Schmarrn, liebe Gemeinde, entsteht tatsächlich, wenn man eben nicht das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zu diesem Thema beachtet, sondern einzelne Stellen aus der Schrift herauspickt, die verallgemeinert und meint, so könnte man das Wesen Gottes näher bestimmen. Wir können heute Morgen in dieser einzigen Predigt, die zugegebenermaßen auch relativ lang ist, trotzdem nicht diese Dreieinigkeit Gottes ausführlichst betrachten. Aber es gilt festzuhalten, nach dem Zeugnis des Wortes Gottes ist von Ewigkeit her der Sohn und der Heilige Geist Person Gottes. Jesus Christus und der Heilige Geist sind zu keinem einzigen Zeitpunkt geschaffen worden. Sie gehören also nicht zur geschaffenen Welt, sie gehören nicht zur Schöpfung Gottes. Und so heißt es zusammenfassend im nizänischen Glaubensbekenntnis von Christus: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Und vom Heiligen Geist heißt es weiter, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Sohn und Heiliger Geist sind also keine Geschöpfe, sondern wirken selbst bereits mit bei der Schaffung dieser Welt. Dazu gibt es unzählige Schriftstellen. Also Schöpfung, Erlösung und Glauben, all das schafft der eine Gott. Und dabei sind alle drei Personen Gottes jeweils beteiligt, auch wenn jeweils bei der Schöpfung, bei der Erlösung oder dem Glauben eine Person Gottes besonders im Vordergrund stehen. Der Vater bei der Schöpfung, der Sohn bei der Erlösung, der Heilige Geist beim Glauben. Und trotzdem wirken sie immer alle drei gemeinsam an uns und für uns. Und deshalb wird der dreieinige Gott in drei Personen immer auch nur in der Einzahl im Singular angebetet und angeredet. Ich weiß, das ist für unseren Verstand manchmal schwer auf die Reihe zu kriegen. Und deshalb haben sich auch die Theologen und Prediger immer wieder Analogien, Symbole oder Bilder überlegt, wie kann man das den Menschen etwas anschaulicher machen. So weisen sie darauf hin, dass es bei Menschen ja auch eine Dreieinigkeit gibt, nämlich Leib, Geist und Seele, und trotzdem der Mensch ja nur einer ist. Oder man liest es oft in Konfirmandenbüchern, dass das Wasser in drei verschiedenen Aggregatzuständen wahrgenommen werden kann, nämlich als flüssiges Wasser, klar, aber auch gefroren als Eis oder erhitzt als Dampf. Und trotzdem bleibt es immer H2O. Und das bekannteste Beispiel ist vielleicht das gleichseitige Dreieck, von dem gesagt wird, jede Seite oder jede Spitze sind eine Person Gottes. Aber insgesamt ist das Ganze ja nur eine einzige geometrische Figur. Das sind alles Hilfskrücken, sage ich mal. Damit können wir aber dennoch nicht zufriedenstellend die Dreieinigkeit Gottes beschreiben, denn die Dreieinigkeit Gottes ist keine Gottestheorie. Die Bibel entfaltet auch keine Theorie über Gott. Wie gesagt, die Dreieinigkeit ist kein Produkt menschlicher Logik, sondern göttlicher Offenbarung. Und was Gott uns offenbart, das will geglaubt sein. Das will nicht mit unserem Verstand in Einzelteile zerlegt werden. Die Dreieinigkeit Gottes sollen wir also bekennen und anbeten. Und genau das machen auch die großen trinitarischen Glaubensbekenntnisse der alten Kirche. Das apostolische Glaubensbekenntnis ebenso wie das nizänische und athanasische. Die wollen nicht die Dreieinigkeit Gottes unserer Vernunft einsichtig machen, sondern diese Glaubensbekenntnisse sind entstanden, um Spekulationen über das Wesen Gottes und Irrlehren über Gottes Wesen abzuwehren. Und diese Glaubensbekenntnisse bleiben ganz eng am Wortlaut der Heiligen Schrift und stiften so Einheit unter uns Christen, damit wir wissen, wen wir anbeten, dass wir zum Lobe Gottes unseren Mund auftun können, dass wir gemeinsam Gott loben können als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und auch in dieser Predigt will ich deshalb ganz eng am Wortlaut der Schrift bleiben. In den folgenden vier Abschnitten hören wir viele Bibelstellen, die uns zugleich, während wir sie reden und hören, zur Anbetung werden sollen, zum Lobpreis Gottes werden sollen. Sie können die Gliederung mitverfolgen auf der Leinwand. Erstens, gelobt sei Gott für den himmlischen Segen durch Christus. Liebe Glaubensgeschwister, dafür können wir Gott gar nicht hoch genug loben. Den Segen Gottes, den gibt es ja schon immer. Von Anbeginn der Schöpfung war der Segen Gottes in dieser Welt. Nicht nur die Menschen, auch die Tiere wurden von Gott gesegnet. Und auch der siebte Schöpfungstag, der Ruhetag, erhielt den Segen Gottes. Und auch bei der Berufung des Abrahams am Anfang hat Gott ihm verheißen, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ja, das Segnen Gottes ist ein Zuspruch, eine Handlung, die auf Lebenserfüllung und Lebenserhaltung ausgerichtet ist. Beim Segnen haben wir es mit der heilsschaffenden Kraft unseres Gottes zu tun. Und so hat Gott immer gewirkt, auch schon in der Zeit des Alten Testaments. Aber nun, liebe Glaubensgeschwister, nun heißt es hier im Epheserbrief, haben alle Heiligen und Gläubigen noch tausendmal mehr Grund, Gott zu loben, denn durch Christus sind wir mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt gesegnet. Es geht also nicht nur um den irdischen Segen, sondern es geht hier um den geistlichen Segen. Nicht nur unser irdisches Leben ist hier im Blick, sondern unser geistliches, ewiges Leben wird hier gestärkt. Unser Glaube wird gefüllt. Alles, was im Himmel bei Gott ist, wird uns zugutekommen durch dieses Handeln und Reden und den Zuspruch Gottes. Und für diesen Segen aus der himmlischen Welt, da kann ja nur einer dafür gerade stehen und bürgen, der selbst zum Himmel gehört, aber auch uns Menschen nun auf der Erde ganz nahe kommt, um uns diesen Segen zu bringen. Der Evangelist Johannes stellt uns am Anfang seines Evangeliums diesen Logos vor, das personseiende Wort Gottes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Logos war Gott. Dieser Logos nahm Fleisch an, wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Das, liebe Glaubensgeschwister, müssen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen. Denn wer in Christus nur einen besonders begabten Menschen sieht, meinetwegen ein gutes Vorbild für alle Menschen oder einen hervorragenden Propheten, der erkennt noch nicht das Eigentliche des Wesens Gottes, der erkennt noch nicht die Wahrheit, der ist noch geistlich blind und lebt damit noch im Unglauben. Und wer meint, die Dreieinigkeit Gottes auseinanderreißen zu müssen und sagt, Gott, ja, das ist der Schöpfer dieser Welt und Jesus, das ist eben sein menschgewordener Sohn, der uns danach den Heiligen Geist als Beistand gegeben hat. Wer so die Trinität auseinanderreißt, der verkennt eben das Wesen des einen Gottes. Und dieses Nichterkennen des Wesens Gottes, Das trifft beileibe nicht nur auf andere Religionen oder gar auf Sekten zu, sondern auch innerhalb unserer verfassten Kirchen gibt es zu diesem Punkt ihr Lehren. Wenn beispielsweise die feministische Theologie oder die sogenannte neue Übersetzung Bibel in gerechter Sprache und auch immer mehr Vertreter unserer Kirchen gar nicht mehr vom Heiligen Geist als Person sprechen, sondern nur noch von die Geisteskraft, dann leugnen sie, dass Gott eben anders und mehr ist als nur seine eigene Kraft. Er ist der Heilige Geist in Person. Und ebenso ist es auch eine Irrlehre, wenn das umfassende Sein von Jesus Christus vor aller Zeit, in dieser Zeit und auch in Ewigkeit geleugnet wird, wenn Jesus also begrenzt wird auf sein Sein hier auf Erden. Ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26, da erkennen wir schon, dass dieser eine Gott mit sich selbst kommuniziert. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde. Uns. Gott kommuniziert im Plural. Und wir erkennen bereits im zweiten Vers dieses ersten Mosebuches, Kapitel 1, dass der Heilige Geist vor der Schöpfung schon existierte und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und von Jesus Christus wird im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 bezeugt, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und liebe Gemeinde, indem der lebendige Gott spricht, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, da geht es nicht nur um die interne Kommunikation von Gott selbst, sondern da geht es bereits um die Kommunikation und das Sein von uns Menschen. Adam, der Mann allein, reicht eben nicht aus. Erst zusammen mit seiner Frau bildet er den Menschen. Das Ziel Gottes ist ein Wesen, das ihn, den redenden, kommunikativen Gott, nun abbildet. Also ein Abbild, das ihm, dem lebendigen Gott, gleich sei. Diesen wesentlichen Aspekt des Wesens Gottes kann der Mann allein für sich, der Adam, nicht abbilden. Erst in seinem Miteinander mit der Frau ist er dieses Bild Gottes. Erst beide zusammen sind Abbild des dreieinen Gottes. Und in der Ehe sind sie eins, Mann und Frau, wie auch Gott, der dreieine Gott, eins ist. Bei einem Vortrag im März hat Vishal Mangalwadi dies näher erläutert. Er hat aus der Dreieinigkeit aufgezeigt, dass da das Sein der Ehe abgeleitet ist. Dass Gott sich selbst ein Bild in dem Zusammensein von Mann und Frau geschaffen hat. Der ganze Wert der Familie leitet sich bereits aus dem Wesen Gottes ab, hat Mangalwadi ausgeführt. Und er sagte deshalb, das Grundproblem des Islam ist deshalb auch geistlicher Natur. Das kommt von der Ablehnung der Trinität, der Kommunikation Gottes, der Verbundenheit Gottes im Sein und in der Liebe. Nehmen Sie mal unter diesem Gesichtspunkt das Neue Testament noch mal neu wahr und entdecken Sie, wie Gott in diesem Neuen Testament vor 2000 Jahren die Frauen hervorhebt und stärkt. Indem Gott die Männer anhält, ihre Frauen zu lieben, so wie Christus uns liebt. Und die Frauen werden angehalten, sich gemäß der Ordnung Gottes ihrem Mann zuzuordnen und einzuordnen. Durch diese gegenseitige Zuordnung und Treue wird die Familie zu einer Charakterschule Gottes hier auf Erden. Und wenn Frauen in ihrer Ehe sicher sind, dann werden sie stark. Und starke, freie Frauen, die ziehen starke, freie Kinder auf. Und starke Frauen stärken ihre Männer. Und nicht nur ihre eigenen, sie stärken die ganze Gesellschaft, sie stärken ein ganzes Volk. Weil die Dreieinigkeit, weil Gott Dreieinigkeit ist und der Mensch nach seinem Bilde geschaffen ist und eins ist in Mann und Frau. Das ist auch der Grund, warum Jesus letzten Endes nicht erlaubt, dass Mann und Frau sich scheiden. Wir sehen hier an diesem Beispiel, liebe Gemeinde, wie der himmlische Segen Gottes bereits in diese Schöpfung, in diese Welt hineinfließt. Und dieses Füllhorn des himmlischen Segens Gottes über alle Heiligen und Gläubigen wird bis heute, bis zu diesen Tagen und weiterhin ausgegossen. In all unserer menschlichen Schwachheit, in unserer Sündhaftigkeit dürfen wir diesen Dreieinen Gott loben und ihn preisen. Gelobt sei Gott, der uns mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus gesegnet hat. Zweitens, gelobt sei Gott, der uns erwählt hat durch Christus. Gott hat uns erwählt. Das ist eine Herausforderung für den modernen Menschen, liebe Gemeinde. Der moderne, selbstbestimmte Mensch, der will immer gerne über sich selbst entscheiden. Der will alles selber im Griff haben, auch in Glaubensfragen. Und wie oft höre ich den Satz, ich habe mich für den Glauben an Christus entschieden. Ich frage mich dann manchmal, ist es uns Menschen überhaupt möglich, dass wir uns von uns aus für Christus entscheiden? Haben wir Menschen also mit anderen Worten in Glaubensdingen überhaupt einen freien Willen? Dazu ist es hilfreich, sich noch einmal den ersten Vers im Epheserbrief Kapitel 1 genau anzuschauen. Leider wird in vielen Übersetzungen dieser Vers nicht ganz korrekt wiedergegeben. Es geht da um die Heiligen und Gläubigen. Wer sind die Heiligen und Gläubigen, an die Paulus hier den Epheserbrief schreibt? Es sind nicht die, die an Jesus Christus glauben, sondern genau übersetzt, es sind die, die in Jesus Christus sind. Und das ist ein gravierender Unterschied, ob ich an jemand glaube oder in jemand bin. Hier entscheidet sich alles, ob der Glaube ein menschliches Werk ist, weil ich mich auf jemanden ausrichte, oder ob der Glaube Geschenk Gottes ist und mich hineinholt in sein Sein. Also nicht du hast Gott erwählt, sondern Gott hat dich erwählt. Gott hat in seiner ganzen Heilsgeschichte mit den Menschen immer wieder einzelne Menschen erwählt, angefangen auch bei Abraham. Er hat sich auch ein ganzes Volk erwählt, Israel. Und in Christus hat er sich seine Gemeinde erwählt, alle Gläubigen und Heiligen in Christus. Und diese Erwählung, diesen Heilsplan Gottes, den hatte Gott schon, ich zitiere, bevor der Grund der Welt gelegt war. Also bereits vor Schöpfung und Sündenfall gilt diese Erwählung Gottes. Der allmächtige, allwissende Gott hat seinen Plan bereits vor aller Zeit. Und das Erwählungshandeln Gottes hat eine klare Zielvorstellung, wie Paulus weiter schreibt, nämlich, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und weiter, damit wir was sind vor Gott? Söhne auf ihn hin. Wir sollen seine Sohnschaft sein, und zwar nach dem Wohlgefallen durch Jesus Christus. Das können wir doch nicht selber machen, liebe Gemeinde. Sind wir in der Lage, uns zur Sohnschaft Gottes zu machen? Nein, das ist allein Gottes souveränes Handeln. Das geschieht allein aus seiner Gnade heraus, das ist 100% Geschenk für dich. Und nun kommen wir zum Ziel dieses freien Erwählungs- und Liebeshandelns Gottes, wozu er uns in seine Sohnschaft einsetzt. Vers 6 sagt Paulus, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in den Geliebten erwiesen hat. Also das höchste Ziel der Geschichte Gottes mit uns Menschen, seiner Heilsgeschichte, ist, dass wir ihn in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Ihr merkt, im Mittelpunkt steht hier nicht der Mensch. Im Mittelpunkt steht der lebendige Gott. Und deshalb ist das auch mit dem Glauben und der Erwählung für den modernen Menschen seit der sogenannten Aufklärung so schwierig. Denn seit der Aufklärung hat der Mensch versucht, sich immer selbst in den Mittelpunkt zu stellen, von seiner Blickweise aus alles zu betrachten. Und er will selber festlegen, wer Gott ist und wer Gott für ihn in seinem Leben sein kann und darf. Schlagen Sie auf, das 9. Kapitel im Römerbrief. Da handelt Paulus dieses Erwählungshandeln Gottes bereits ab. Er beschreibt das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, kommt aber zu einer ganz anderen Erkenntnis. Paulus schreibt, ja, o Mensch, wer bist du denn, dass du Gott zur Verantwortung ziehen willst? Darf etwa das Gebilde zu seinem Bildner sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton? Aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen. Wir kommen also, liebe Gemeinde, als Menschen nicht weiter, wenn wir meinen, von uns aus das Wesen Gottes ergründen zu können. Wenn wir meinen, wir könnten den Glauben in uns machen. Wenn wir meinen, wir könnten Gericht halten oder beurteilen über die Gerechtigkeit Gottes. Wir werden von uns aus die Tiefe des Wesens Gottes nicht verstehen können. Und deshalb findet hier im ersten Kapitel des Epheserbriefes auch keine theologische Diskussion darüber statt, ob es so oder so sein könnte oder ganz anders, sondern es geht hier in diesem ersten Kapitel um die Anbetung des lebendigen Gottes, des Schöpfers Himmels und der Erden, der da ist und der da war und der da kommt. Drittens, gelobt sei Gott, der uns erlöst hat durch Christus. Alles in Christus und ohne Christus ist alles nichts. Das ist ein Merksatz, den können Sie mit nach Hause nehmen. Alles in Christus und ohne Christus ist alles nichts. Weil wir die Sohnschaft und das Heil eben allein in Jesus Christus haben. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Sein Tod am Kreuz war unsere Erlösung. Unser Loskauf aus der Herrschaft der Sünde, unser Loskauf aus der Herrschaft des Gesetzes, unser Loskauf aus der Herrschaft des Todes. Und Jesus selbst hat mit seinem Tod am Kreuz den Preis bezahlt, um dich und mich loszukaufen, frei zu machen von Sünde, Gesetz und Tod. Und das ist geschehen, sagt Paulus, durch sein Blut. Er hat sein Leben, sein Blut hingegeben. Das ist die Lebenshingabe Gottes. Denn im Blut ist das Leben, hat schon Mose geschrieben. Damals beim Auszug der Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten, was hat da das Leben gerettet? Das Blut eines geschlachteten Lammes, gestrichen an die Türpfosten des Hauses, hat Leben gerettet, um anschließend in Freiheit zu ziehen. Beim Auszug aus der Gefangenschaft von Sünde, Gesetz und Tod, was rettet da? Da rettet das Blut des Lammes Gottes am Kreuzesbalken, damit du in die himmlische Freiheit ziehen kannst. Ja, in Christus bist du frei. Frei von Sünde und Tod. Du bist auch frei von dir selbst. Du bist frei geworden für Gott. Und deshalb bist du mit deiner Erwählung, deiner Erlösung und deiner Rettung nun in deinem Leben hier auf Erden in eine Verantwortung hineingestellt. Nämlich diese Freiheit auch konkret werden zu lassen und zu leben. Paulus, Römer 6. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das musst du dir im Blick auf deine Taufe immer wieder klar machen. Mit deiner Taufe bist du in den Tod getauft, nämlich in den Tod Christi. Dein früheres, altes, sündiges Menschsein im alten Adam ist im Wasserbad der Taufe ersoffen worden. Dein alter Adam ist ertränkt. Taufe ist Sterben, um frei zu werden. Nochmal Römer 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, also Christus, gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Durch die Erwählung Gottes, durch die Erlösung und deine Taufe ist dir dieses Heil Gottes nicht nur als vage Hoffnung in Aussicht gestellt. Nein, dadurch hast du jetzt bereits das Heil. Und das ist kein unsicherer Zustand. Ja, könnte ja so sein. Nein, du hast dadurch einen ganz neuen Stand bekommen. Ein neues Sein, ein neues Leben, ein Neugeborensein aus Wasser und Geist. Und deshalb schreibt Paulus in Römer 6 weiter, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt worden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. So ist es, liebe Gemeinde. Das gilt für dich. In Christus bist du in einem neuen Leben, frei von Sünde und Tod. Und wenn doch erst dir immer wieder mal passiert, dass die Sünde sich bewegt in deinem Leben oder dass auch die Angst vor dem Sterben in dir hochkommt, so darfst du wissen, Sünde und Tod haben kein Anrecht mehr auf dich. Sie haben keine Gewalt und Herrschaft mehr über dich, weil du längst zu Christus gehörst. Und dennoch, solange wir als Menschen in Fleisch und Blut über diesen Globus spazieren gehen, also in dieser vergänglichen Welt leben, zuckt auch in uns immer noch das am Kreuz besiegte Böse ab und zu auf. Wer weiß das nicht von sich selbst? Wer auf einem Bauernhof groß geworden ist, liebe Gemeinde, der kennt ja das Phänomen. Wenn einem Huhn bei der Schlachtung der Kopf abgeschlagen wurde, dann flattert es noch eine Zeit lang herum, obwohl es bereits tot ist. Das sind letzte Zuckungen. So ist auch in dir das Böse bereits gestorben, aber es zuckt noch ab und zu. Aber du bist längst frei geworden für Gott und nach seinem Willen zu leben. Du lebst in der Heiligung. Und deshalb ermutigt Paulus in Römer 6, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Viertens und letztens, gelobt sei Gott, der euch versiegelt hat mit dem Heiligen Geist. Ich sag's gleich vorab. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist hängt allein an Jesus Christus. Unsere Versiegelung hängt weder an unserem Glauben noch an unserer Taufe. Vers 13 hier. In Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Ich betone das deshalb so, liebe Gemeinde, weil um diese Versiegelung des Heiligen Geistes seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten Auseinandersetzungen zwischen Christen und Theologen geführt werden. Und wenn man bewusste eigene Vorstellungen schon mitbringt, eigene Vorstellungen, wie das ist mit dem Geistempfang und der Taufe, wenn man solche Urteile im Kopf hat, dann findet man an verschiedenen Stellen in der Bibel dafür auch Bestätigungen. Aber es gilt auch beim Geistempfang und der Taufe, dass wir das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift im Blick behalten müssen. Und das gilt auch für das Thema, ob eben unmündige kleine Kinder getauft werden können. Da müssen wir auch das Gesamtzeugnis beachten. Auch die unterschiedlichen Situationen der einzelnen Bibelstellen. Es macht einen Unterschied, ob man sich gerade in einer Missionssituation oder in einer Gemeindesituation befindet. Und ich finde es bemerkenswert, dass diese theologischen Auseinandersetzungen und auch Spaltungen, die wir in der Christenheit haben, die an der Taufe entstanden sind, wann haben die begonnen, diese Auseinandersetzungen? Im 16. Jahrhundert, als die sogenannten Wiedertäufer anfingen, sich von Luther und Zwingli loszusagen. In der kompletten Zeit vorher, von der Urchristenheit bis zur Reformation hinein, gab es nie einen Christenstreit über die Kindertaufe. Seit der Zeit der Apostel gab es nämlich immer beides: Taufe von Erwachsenen und Taufe von Kindern. Wäre diese Kindertaufe, wie es einige behaupten, erst später, also Jahrzehnte oder Jahrhunderte nach Christus, nach der Gemeindegründung hinzugekommen, dann hätten wir in der Kirchengeschichte garantiert Zeugnisse über diese theologische Auseinandersetzungen, von denen einige behaupten, die hätte es im zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus gegeben. Denn damals schon hat die Christenheit über alles Mögliche gestritten, unterschiedliche Meinungen gehabt und wieder versucht zusammenzubinden. Daraus sind ja die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse entstanden, um Einheit zu schaffen. Aber über die Kindertaufe finden wir keine einzige Auseinandersetzung in der Geschichte von den Aposteln bis zur Reformation. Sie gehörte selbstverständlich hinzu. So wissen wir zum Beispiel vom Bischof Polycarp von Smyrna, der im Jahre 167 den Märtyrertod im hohen Alter von 86 Jahren erleiden musste, dass er als Kind bereits getauft worden war. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle, liebe Gemeinde, keine komplette Tauflehre entfalten. Und ich weiß auch, dass gerade von den Christen, die ihren Glauben und das Leben in der Heiligung ernst nehmen, dass gerade unter denen auch viele sind, die mit der Kindertaufe ihre Schwierigkeiten haben. Und das liegt meines Erachtens vor allem daran, dass die geübte Praxis der großen Kirchen mit der Kindertaufe nicht in Ordnung ist. So eine massendurchgängige Taufe, ohne hinterher die Kinder im Glauben anzuhalten, zu erziehen und die Glaubensunterweisung folgen zu lassen, das ist unverantwortlich und da lädt man Schuld auf sich. Und deshalb ist auch heute die Taufe nach wie vor umstritten. Aber ich glaube, wir müssen über die Praxis der Taufe reden. Von der Sache her bin ich zutiefst überzeugt, dass die Taufe von Kindern bei gläubigen Eltern angebracht ist. Und dafür will ich auch einige Schneisen jetzt noch zum Abschluss schlagen, weil ich auch überzeugt bin, dass die Tauffrage uns Christen nicht auseinanderbringen und auseinanderdividieren soll. Taufe und Glaube sind beides rettendes Gnadengeschenk Gottes und nicht unser eigenes Vermögen. Taufe und Glaube dürfen nicht auseinandergerissen werden, sondern beides gehört zusammen und bedingt einander. Taufe ohne Glauben rettet nicht. Ein magisches Taufverständnis ist abzulehnen. Taufe von unmündigen Kindern oder auch von behinderten Menschen geschieht im Glaubensfeld der Eltern, der Paten und der christlichen Gemeinde. Taufe und Glaube sind nicht statisch zu betrachten. Sie sind weder im Besitz noch in der Verfügung von uns Menschen, sondern sind ein Gnadengeschenk Gottes und sind lebendig in der Beziehung von uns Menschen mit unserem Gott. Das ist etwas Dynamisches durch die Kraft des Heiligen Geistes, das will gelebt werden. Eine Aufsplittung der Taufe in eine Wassertaufe hier, in eine Geistestaufe da, widerspricht dem gesamtbiblischen Zeugnis. Es gibt nur eine Taufe, wie Paulus im Epheserbrief schreibt, und diese Taufe ist der neue Bundesschluss Gottes mit uns Menschen, mit der christlichen Gemeinde. Und diese Taufe ist vollkommen und nicht ergänzungsbedürftig. Deshalb eine Wiedertaufe ist aufgrund des Wortes Gottes abzulehnen. Denn dadurch würden wir dieses Heilshandeln Gottes an einem Menschen für nichtig erklären. Es gilt: In Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Das ist Grund zur großen Freude für uns Christen. Und so lasst uns einstimmen in den Jubel des Apostel Paulus und der Gemeinde zu Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem geistlichen Segen in den Himmeln durch Christus gesegnet hat. Amen.